Guten Tag. Eine funktionierende Demokratie ist eine Errungenschaft, keine Selbstverständlichkeit. In Europa und den USA haben wir in den letzten Jahren erlebt, wie sehr scheinbar stabile Demokratien auch von innen angegriffen werden. Demokratieverachtung steigert sich immer wieder zum tödlichen Hass auf Politik und Politiker. Welche katastrophalen Folgen es haben kann, wenn eine Demokratie zu schwach ist, haben wir in der deutschen Geschichte erlebt. Die erste deutsche Demokratie, die Weimarer Republik, musste damit fertig werden, dass ihre Feinde einen mörderischen Hass auf die Republik und ihre Vertreter hatten. Wie gingen der deutsche Staat und die deutsche Gesellschaft damit um? Das ist das Thema dieser Zeitfragenstunde. Sie ist Teil einer Sendereihe, die wir im August vergangenen Jahres gestartet haben, zum 100. Jahrestag der Ermordung des ehemaligen deutschen Finanzministers Matthias Erzberger. Die Sendereihe endet im Juni dieses Jahres, denn am 24. Juni 1922, vor 100 Jahren, wurde der deutsche Außenminister Walter Rathenau ermordet. Autorin ist die Historikerin Elke Kimmel. Wir beginnen an einem Sommertag im Schwarzwald, an dem zwei Spaziergänger nichtsahnend die Ruhe in den Bergen genießen wollen.
Der 26. August 1921 ist ein Freitag. Matthias Erzberger ist seit ein paar Tagen zur Erholung in Bad Griesbach im Schwarzwald. Erzberger ist einer der führenden Politiker der katholischen Zentrumspartei. 1918 hat er auf Drängen des Militärs die Waffenstillstandserklärung zur Beendigung des Ersten Weltkriegs unterzeichnet. Als Finanzminister hat er eine bahnbrechende Finanzreform durchgesetzt. Nach einer Rufmordkampagne der rechten Feinde der Republik musste er zurücktreten. Für sie steht Erzberger sinnbildlich für den sogenannten Dolchstoß, den Demokraten der angeblich siegreichen Reichswehr versetzt hätten. Die Hetzkampagne gegen ihn ruft Gewalttäter auf den Plan. Erzberger überlebt zwei Attentate. Im Januar 1920 vor dem Landgericht in Berlin-Moabit, später bei einer Wahlversammlung in Esslingen.
Heinrich Tillissen und Heinrich Schulz sind ehemalige Marineoffiziere. Kennengelernt haben sie sich während des Kapp-Putsches im März 1920, als beide unter dem Kommando von Kapitänleutnant Hermann Ehrhardt dienten. Nach dem gescheiterten Putsch arbeiten sie zunächst gemeinsam als Leibwächter des konservativen bayerischen Politikers Georg Heim in Regensburg. Gleichzeitig treten sie dem deutsch-völkischen Schutz- und Trutzbund bei. Die jungen Männer radikalisieren sich. Im April 1921 melden sie sich in der Münchner Zentrale der geheimen Organisation Konsul, die von Hermann Ehrhardt angeführt wird. Ein erklärtes Ziel der Organisation sind Fememorde an politischen Gegnern.
Hinter Erzberger liegt eine anstrengende Zeit, als er am 19. August mit seiner Familie die Reise in den Schwarzwald antritt. Gegen die Rufmordkampagne ist er erfolgreich vorgegangen. Nach der Sommerpause will er auf die große politische Bühne zurückkehren.
Tillissen und Schulz gehen bei der Organisation Konsul, die sich als Holzverwertungsgesellschaft tarnt, ein und aus. Der Leiter der militärischen Abteilung, Manfred von Killinger, erteilt ihnen Anfang August 1921 den Auftrag, den ehemaligen Reichsfinanzminister Erzberger zu töten. In Berlin ermitteln Tillissen und Schulz Erzbergers Aufenthaltsort. Am 21. August steigen die beiden, die sich als Franz Riese und Knut Bergen ausgeben, im Gasthof zum Hirschen in Oppenau im Schwarzwald ab. Wenig später treffen sie im benachbarten Griesbach erstmals auf Erzberger.
Am Morgen des 26. August startet Matthias Erzberger ein letztes Mal in diesem Urlaub zu einer Wanderung auf den Kniebis, einen langgestreckten Bergrücken. Für den nächsten Tag ist die Rückfahrt nach Berlin geplant. Ausnahmsweise begleiten ihn nicht Frau und Tochter, sondern der Parteifreund Karl Dietz. Erzberger weiß, dass sich in letzter Zeit Unbekannte nach ihm erkundigt haben, doch er verzichtet auf Polizeischutz. Wegen des trüben Wetters ist kaum jemand unterwegs.
Tillissen und Schulz sind nach einigem Zögern entschlossen, zur Tat zu schreiten. Auf dem Wanderweg oberhalb von Griesbach überholen sie die ins Gespräch vertieften Politiker.
Dass sie gegen 11 Uhr von zwei Männern überholt werden, registrieren Erzberger und Dietz kaum, beschließen aber wenig später, ihre Wanderung abzubrechen und kehren um.
Schulz und Tillissen fürchten, dass sie die Gelegenheit verpassen, wenn sie nicht handeln. Sie laufen hinter den Abgeordneten her und holen sie rasch ein. Heinrich Tillissen zieht seine Waffe und schießt zweimal auf Erzberger. Weitere Schüsse treffen Karl Dietz.
Schwer verletzt versucht Erzberger, sich abseits des Weges in Sicherheit zu bringen und rutscht den steilen Abhang hinunter. Am Fuß einer Tanne bleibt er liegen. Schulz setzt ihm nach und schießt ihm noch zwei weitere Male in den Kopf.
Nach der Tat flüchten Tillissen und Schulz durch das Unterholz zurück nach Oppenau, wo sie Stunden später durch Nest eintreffen.
Der Zentrumspolitiker Karl Dietz schleppt sich schwer verletzt zurück nach Griesbach und benachrichtigt die Polizei über den Mordanschlag. Um 15 Uhr werden die Ermittlungen aufgenommen. Die Mörder sind zu diesem Zeitpunkt bereits unterwegs nach München. Von da aus entkommen sie nach Ungarn.
Elke Kimmel über die Ermordung eines führenden deutschen Politikers vor 100 Jahren. Es war ein Mord in einer Zeit, in der die erste deutsche Republik noch ganz jung war. Seit der Revolution im November 1918 war viel Blut geflossen. Die Feinde der Republik hatten 1920 versucht, die Demokratie durch eine Militärdiktatur zu ersetzen. Aber nachdem das gescheitert war, keimte die Hoffnung auf, die Verhältnisse könnten sich beruhigen, die erste deutsche Demokratie könnte sich festigen. Und dann dieser Mord. Professor Martin Sabro, Leibniz-Zentrum für zeithistorische Forschung in Potsdam. Herr Sabro, wie kam es, dass in der ersten deutschen Republik man sich politisch nicht nur bekämpft, sondern auch umgebracht hat?
Das ist eine Frage, lieber Herr Streter, die sehr tief schon in die Geschichte der Weimarer Republik und ihrer Vorzeit führt. Die Weimarer Demokratie war eine gespaltene Gesellschaft. Sie kannte neben Anhängern und relativ wenigen Anhängern verglichen mit heute eben auch erbitterte Feinde von links, aber viel stärker von rechts. Dazu kam die Kriegsniederlage 1918, dazu kamen die Kriegsfolgen, zum Beispiel die Inflation, die Enteignung des Mittelstandes. Und es kam eine Ideologie der Herrenrasse, des Antisemitismus, die weit verbreitet war und die einfache Erklärungen geboten hat. Und diese Melange ist toxisch und sie entlud sich nicht erst beim Kapp-Lüttwitz-Putsch 1920, sondern bereits in gegenrevolutionären Attacken seit der Weihnachtszeit 1918. Und der Erzberger Mord belegt, dass die scheinbare Ruhe eben eine scheinbare war, dass sie trügerisch war. Im Untergrund gingen die Putschpläne weiter, im Untergrund ging der Hass weiter und nicht nur im Untergrund richtete sich namentlich auf eine Figur wie Matthias Erzberger aufgrund von dessen politischer Biografie.
Welchen Hass hat denn dieser Politiker Matthias Erzberger, der ja kurz zuvor noch Reichsfinanzminister gewesen ist, welchen Hass hat er denn auf sich gezogen?
Als 1903 Erzberger in den Deutschen Reichstag einzog, verkörperte er einen neuen Typus des Politikers. Journalist, kleine Verhältnisse, Berufspolitiker, er musste mit der Politik Geld verdienen und er war umtriebig, er war stark im Recherchieren und er deckte sehr schnell auch Missstände auf. Erzberger setzte innerhalb weniger Monate eine Finanzreform durch, die bis heute gilt und die eine progressive Steuergesetzgebung enthielt, die natürlich auch zur Reduzierung des Vermögens der reicheren Schichten beitrug. All dies lenkte schon mal strukturell die Abneigung in der Mehrheitsgesellschaft auf Erzberger. Und dann gibt es zwei, drei Ereignisse, die diesen Hass noch weiter personalisieren. Das eine ist Erzbergers Rede, die zur Friedensresolution 1917 führte und die im deutschen Parlament mit einem Schlag offenlegt, der Krieg ist nicht zu gewinnen, nein, er ist verloren. Damit war Erzberger der Inbegriff der Verständigungspolitik, nachdem er vorher als Leiter des Propagandaamtes für den Annexionsfrieden gefochten hatte. Und er wurde dann zur Verkörperung dessen, was man den Dolchstoß nannte. Der Bote wurde für die Botschaft bestraft. Und zu allem Überfluss ließ sich Erzberger dann auch zum Chef der Waffenstillstandsdelegation machen, die statt der Militärs, statt Hindenburg, statt Gröner, statt mancher andere am 11. November 1918 im Salonwagen des von Compiègne den Waffenstillstand unterzeichneten. Für das In Verschwörungslegenden befangene rechte Gemüt war er die Inkarnation all dessen, was Deutschlands Ruin ausgemacht hat.
Also er hat eine Verantwortung übernommen am Ende des Ersten Weltkrieges, die eigentlich die führenden Militärs und Politiker hätten übernehmen müssen.
Ja, und es gab historisch wahrscheinlich keinen Ausweg. Insoweit ist er eine tragische Figur, ein Demokrat, ein Vertreter des modernen Deutschlands, das aber in den Augen der Mehrheitsgesellschaft seiner Zeit mit Schmach belegt war. Und die Reaktionen auf das Attentat sind so erschütternd wie vorher und auch nachher die Beschimpfungen, die Erzberger in der Presse und in der Öffentlichkeit erfahren hat. Stellen Sie sich vor, als der Abgeordnete Karl Dietz unmittelbar nach dem Anschlag mit einem Lungensteckschuss blutüberströmt zum Tal zurückkommt bei Bad Griesbach und ihn eine Hamburgerin, die des Weges kommt, fragt: Sagen Sie, was ist denn mit Ihnen passiert? Und der röchelt: Ich bin mit Erzberger spazieren gegangen. Was war die Antwort? Ganz kühl: Wie kann man auch nur mit Erzberger spazieren gehen?
Nach dem Erzberger-Mord musste der Staat etwas unternehmen, um sich gegen die menschenverachtende Hetze zur Wehr zu setzen. Die Regierung in Berlin versuchte das.
Der Kampf gegen Hetze in Presse und Öffentlichkeit. Aufgrund der Verordnung des Reichspräsidenten vom 29. August 1921 hat der Reichsminister des Innern das Erscheinen folgender Zeitungen auf die Dauer von 14 Tagen verboten:
Das Deutsche Abendblatt, Berlin.
Das Deutsche Tageblatt, Berlin.
Die Deutsche Zeitung, Berlin.
Das Deutsche Wochenblatt, Berlin-Friedenau.
Das Spandauer Tageblatt, Spandau.
Den Miesbacher Anzeiger, Miesbach-Oberbayern.
Völkischer Beobachter, Münchner Beobachter, München.
Süddeutsche Zeitung, Stuttgart.
Und Hamburger Warte, Hamburg.
Drei Tage nach dem Mord an Matthias Erzberger reagiert die Reichsregierung, die katholische Zentrumspartei, SPD und Liberale, mit Zeitungsverboten. Die Mordpresse werde verboten, schreibt die Freiheit, die Zeitung der unabhängigen Sozialdemokraten. So hatte etwa der Miesbacher Anzeiger am 5. Juni 1921 ganz unverhohlen gedroht:
Vielleicht geht einmal dem Volke die Geduld aus und es wird alle diejenigen, die andauernd das bayerische Volk bei der Entente verkaufen, nach der Art traktieren, wie in Italien die Faschisten dem internationalen Gesindel den Respekt vor der Heiligkeit einer Nation beibringen.
Am 30. August 1921 verbietet Reichspräsident Friedrich Ebert ehemaligen Reichswehrangehörigen das unberechtigte Uniformtragen. In Berlin untersagt das Polizeipräsidium die Abhaltung von Sedanfeiern. Denn die Nationalisten feiern nach wie vor, wie im Kaiserreich, den Sieg über Frankreich 1871. Weitere Verbote sollen folgen.
Wie eine Nachrichtenstelle von unterrichteter Stelle erfährt, steht schon in den nächsten Tagen ein neues Verbot des Reichswehrministers und Innenministers bevor, das den Angehörigen der Reichswehr und Schutzpolizei ein für allemal jede Beteiligung an nationalistischen Feiern und Versammlungen verbietet und im Falle der Nichtbefolgung dieses Verbotes mit sofortiger Entfernung aus der Reichswehr bzw. Schutzpolizei droht. Auch Musikkapellen der Reichswehr ist es verboten, bei nationalistischen und einen Parteicharakter tragenden Feiern zu spielen. Dieses Verbot, falls es wirklich erlassen werden sollte, ist längst fällig.
Die entscheidende Frage ist jedoch: Hat die Regierung in Berlin überhaupt die Macht, solche Republikschutzverordnungen durchzusetzen? Der sozialdemokratische Vorwärts stellt fest:
Die bayerische Regierung trifft nicht die geringsten Anstalten, um die Notverordnung des Reichspräsidenten in Kraft zu setzen. Sie hält dagegen ihren eigenen, ausschließlich gegen links wirkenden Ausnahmezustand aufrecht, dessen Beseitigung von Berlin aus dringend nahegelegt worden ist.
Militärverbände, der Reichsoffiziersbund, der Nationalverband der Offiziere, der Deutsche Offiziersbund, protestieren gegen die Verbote der Hetzpresse und bezeichnen sie als Einschränkung der Pressefreiheit.
Im Zusammenhang mit der von uns schärfstens verurteilten Ermordung des Abgeordneten Erzberger geht durch die deutsche Öffentlichkeit eine neue Welle der Verhetzung gegen alles, was früher dem Vaterland als Soldat gedient hat. Wir erheben schärfsten Einspruch gegen dieses staats- und volksgefährliche Treiben.
Der sozialdemokratische Vorwärts kontert. Er vergleicht die Verordnungen zum Republikschutz mit der Einschränkung der Pressefreiheit im Kaiserreich.
Damals war es verboten, die Wahrheit zu sagen. Heute soll es erlaubt sein, die Mehrheit des deutschen Volkes so viel und so gemein zu beschimpfen, als man Lust hat und fertig bringt. Deswegen musste die Unterdrückung der Presse damals bekämpft werden. Heute handelt es sich um den Schutz der anständigen Presse. Ganz gleich welcher Richtung, gegen unsaubere und gemeingefährliche Reptile.
Wie das Verbot einer Zeitung unterlaufen werden kann, demonstriert der Miesbacher Anzeiger. Dieses Blatt erscheint unter neuem Namen: Miesbacher Tageblatt.
Eine Demokratie braucht breite Unterstützung in der Bevölkerung, ein allgemeines Bewusstsein für den Wert von Freiheit, politischer Mitbestimmung und Rechtsstaatlichkeit, und sie braucht Loyalität und Staatstreue in ihren Institutionen. Das war in der Weimarer Republik ein Problem, denn der Beamtenapparat war gegenüber dem Kaiserreich kaum verändert worden und das Bewusstsein der Staatsdiener hatte sich auch kaum verändert.
Ein Polizeipräsident, der Putschisten und Attentäter schützt.
München. Heute Vormittag hat sich der bisherige Polizeipräsident Pöhner offiziell von den Beamten der Polizeidirektion und der Landespolizei verabschiedet. Er appellierte dabei an die Beamten, den Geist der Sauberkeit und Lauterkeit stets aufrechtzuerhalten, sich nicht von der Wandelbarkeit der Gesinnungen anstecken zu lassen und die Angriffe und Verleumdungen in der Öffentlichkeit nicht zu beachten, sondern den geraden Weg der Pflichterfüllung zu gehen. Gleichzeitig mit dem Polizeipräsidenten Pöhner ist auch der Leiter der politischen Abteilung der Polizeidirektion, Oberamtmann Dr. Frick, aus seinem Amte geschieden. Er galt sozusagen als die rechte Hand des Polizeipräsidenten Pöhner.
So meldet der Rosenheimer Anzeiger am 30. September 1921 den Rücktritt von zwei hochrangigen Beamten der bayerischen Staatsregierung. Beide sind Schlüsselfiguren der rechten Szene in München. Die linkssozialdemokratische Freiheit schrieb am 10. Juni 1921 über den Polizeipräsidenten Pöhner:
Dieses zweifelhafte Individuum trifft für die völlige Demoralisierung und Verrottung der Zustände die Hauptschuld. Die ganze Tätigkeit dieses Burschen war auf die Verfolgung der Arbeiterbewegung gerichtet, während die Ordnungsbanditen seiner liebevollen Unterstützung stets gewiss waren. Pöhner gehört wegen Begünstigung des terroristischen Treibens vor Gericht.
Als Polizeipräsident hat Ernst Pöhner seine schützende Hand über polizeilich gesuchte Rechtsradikale gehalten. Über den Anführer des Kapp-Putsches 1920, Kapitänleutnant AD Hermann Erhard und seine Gefolgsleute, wie auch über die Mörder des ehemaligen Finanzministers Matthias Erzberger. Die konnten sich nach ihrer Flucht aus dem Schwarzwald noch tagelang in München aufhalten, während sie bereits steckbrieflich gesucht wurden. Der sozialdemokratische Vorwärts fragt Mitte September 1921 rhetorisch:
Ist es wahr, dass die steckbrieflich verfolgten Hochverräter Kapitänleutnant Erhard und Oberst Bauer in München bei dem Leiter der dortigen Polizei, dem Polizeidirektor Pöhner, ein- und ausgegangen sind?
Tatsächlich reichte die Unterstützung durch das Polizeipräsidium sogar so weit, dass die Gesuchten falsche Ausweispapiere erhielten, um ihnen das Leben in der Illegalität zu erleichtern. Unhaltbar wird die Position des Polizeipräsidenten erst, als die bayerische Regierung von K. zurücktritt. Aus dem Staatsdienst scheidet Pöhner aber nicht aus. Als Jurist soll er zurück in den Justizdienst wechseln.
Pöhner, der Beschützer der Mörder Erzbergers, der Hüter der deutschnationalen Mörderzentrale, der vorsätzliche Verächter von Gesetz und Recht, soll jetzt Organ zum Schutze des Rechtes werden? Wir müssen zugeben, die Justiz kann Ärger nicht losgestellt werden, als durch diese Verwendung Pöhners im Justizdienst.
Diese düsteren Vorahnungen der Freiheit vom 29. September 1921 werden noch übertroffen. Ernst Pöhner nimmt 1923 am Hitler-Ludendorff-Putsch in München teil. Und er wäre bei erfolgreichem Verlauf bayerischer Ministerpräsident geworden. Wie die anderen Putschisten wird auch er nur zu einer geringen Strafe verurteilt und nach 3 Monaten freigelassen. Kurz darauf kommt er bei einem Autounfall ums Leben. Wilhelm Frick hingegen, seine rechte Hand, der mit ihm 1921 zurücktreten musste, steht erst am Anfang seiner politischen Karriere. 1930 übernimmt er für die NSDAP das thüringische Innenministerium. 1933 wird er Hitlers Reichsinnenminister.
Weimarer Verhältnisse, politisch motivierte Gewalt und die Schwäche der Republik. Dass Feinde der Demokratie auch in den Staatsapparat sitzen, in der Polizei und im Militär, diese Entdeckung hat es auch in der Bundesrepublik in den letzten Jahren gegeben, bei der Bundeswehr und speziell in der hessischen Polizei. Wie gefährlich eine solche Unterwanderung sein kann, hat man in Berlin Anfang der 1920er Jahre erlebt.
Auf Anordnung des Berliner Polizeipräsidenten ist die in Berlin stationierte Hundertschaft zur besonderen Verwendung am Freitag aufgelöst worden. Bekanntlich wurde diese Hundertschaft der verschiedensten Vergehen beschuldigt.
Das meldet der sozialdemokratische Lübecker Volksbote am 21. November 1921.
Mit der Auflösung der Hundertschaft ist ein Brandherd verschwunden, der monatelang eine Gefahr für die Republik und für die persönliche Sicherheit von Arbeiterführern bildete.
Die militärisch organisierten und kasernierten Einheiten der Berliner Polizei waren im Frühjahr 1919 gegründet worden, auf Initiative von hochrangigen Freikorpsangehörigen. Die sogenannte Sicherheitspolizei, SIPO, sollte Schutz vor Unruhen und Umsturz gewähren. Zum besonderen Schutz des Regierungsviertels wurde innerhalb dieser SIPO die Hundertschaft zur besonderen Verwendung eingerichtet. Ihre Leitung übernahm Oberleutnant außer Dienst Walter Stennes. Während des Kapp-Putsches jedoch, als Militärs im Frühjahr 1920 versuchten, die Regierung zu stürzen, unterstützte die Berliner Sicherheitspolizei nicht die Regierung, sondern die Putschisten.
Dass eine Mannschaft, die unter so schweren Anklagen steht, zum Schutz des Regierungsviertels eingesetzt werden soll, heißt, den Bock zum Gärtner machen,
bemerkte das Berliner Tageblatt. Trotzdem wurde die Polizeitruppe nach der Niederschlagung des Kapp-Putsches nicht zur Rechenschaft gezogen. Mehr noch, der verantwortliche Polizeihauptmann Stennes konnte in den kommenden Monaten illegal, aber ungehindert umfangreiche Summen aus dem Budget der Hundertschaft abzweigen, um politische Agenten anzustellen. Er wies den Kassenführer der Einheit, Johannes Buchholz, an, die dafür notwendigen Zahlungen vorzunehmen. Allem Anschein nach legte die Berliner Hundertschaft außerdem geheime Waffenlager an. Maschinengewehre, Flammenwerfer und Kanonen wurden gehortet. Im Juni 1921 kommen erste Details über diese Machenschaften ans Licht, als die Kriminalpolizei wegen eines Mordes ermittelt. Buchholz, der Kassenführer, ist umgebracht worden. Der Verdacht? Er sollte als Verräter mundtot gemacht werden. Den letzten Anstoß zur Auflösung der Polizeitruppe gibt ein Vorfall, der sich im Februar 1921 ereignet hat und der im November vor Gericht kommt. Der 20-jährige Kaufmann Robert Dickfach war nach einem Abend mit Freunden auf dem Heimweg, als er eine Frau um Hilfe rufen hörte. Er sah, wie ein Mann auf die Frau einschlug und eilte ihr zu Hilfe. Dann erst bemerkte er, dass es sich um einen anscheinend angetrunkenen Polizisten handelte. Ein weiterer zu Hilfe gerufener Beamter unterstützte nicht den jungen Kaufmann, sondern seinen Polizeikollegen. Beide brachten Dickfach in die Kaserne der besagten Polizeitruppe, der Hundertschaft zur besonderen Verwendung.
Dort wurde Dickfach nach seiner Vernehmung in ein abgelegenes Zimmer geführt, in gemeinster Weise beschimpft und dann von einer größeren Zahl Schupo-Beamten mit einem Stock, mit Gummiknüppeln und mit zusammengedrehten nassen Handtüchern schwer misshandelt.
Dickfach wurde durch die Misshandlungen mehrfach ohnmächtig. Die Polizisten zwangen ihn, ein Protokoll seiner angeblichen Vernehmung unbesehen zu unterschreiben, bevor sie ihn gehen ließen. Doch der junge Mann ließ sich nicht einschüchtern. Er erstattete umgehend Anzeige gegen die Einheit und angesichts seiner sichtbaren Verletzungen wurde dem Vorfall auch nachgegangen. Die Staatsanwaltschaft beantragt Freiheitsstrafen zwischen 4 und 15 Monaten gegen 5 der Angeklagten. Tatsächlich verurteilt werden nur 3 Beamte. Die Hundertschaft zur Verübung besonderer Verbrechen, wie die linke Freiheit sie nennt, wird wenige Tage nach dem Urteil aufgelöst. Ihr führender Kopf, Polizeihauptmann Stennis, der die Gelder abgezweigt hatte, ist bereits seit dem Sommer suspendiert. Er scheidet aus dem Polizeidienst aus, wechselt zur Schwarzen Reichswehr und übernimmt ab 1927 eine leitende Funktion bei der SA, der Sturmabteilung der NSDAP.
Wenn die Staatsfeinde im Staatsapparat sitzen, kann es für die demokratische Ordnung gefährlich werden. Und wenn einflussreiche Organisationen wirkungsvoll ihren Hass verbreiten. In der Weimarer Republik war dieses Problem gravierend, denn Hassprediger wie der völkische Antisemit Adolf Hitler trafen einen Nerv in der Bevölkerung. Und es gab große Organisationen, deren Propaganda nicht nur notorische Extremisten erreichte, zum Beispiel diese.
Der Deutsch-Völkische Schutz- und Trutzbund hält alljährlich einen deutschen Tag ab, der im vorigen Jahr in Weimar stattgefunden hat und dieses Jahr vom 14. bis 16. Oktober in Detmold abgehalten werden sollte.
Das berichtet Die Freiheit, die Zeitung der unabhängigen Sozialdemokratie, am 12. Oktober 1921. Allerdings ist die propagandistische Wirkung beschränkt, weil in Detmold Veranstaltungen unter freiem Himmel von den Behörden verboten werden. 1919 ist der Deutsch-Völkische Schutz- und Trutzbund in Hamburg gegründet worden. 1921 ist er mit fast 150.000 Mitgliedern eine Massenorganisation, die einflussreichste Gruppierung in der stark zersplitterten völkisch-rassistischen Szene. Von seinen Mitgliedern verlangt der Bund den Nachweis arischer Abstammung. Sein Vereinssymbol ist das Hakenkreuz. Mit seinen millionenfach gedruckten Aufklebern, Broschüren und Flugblättern verbreitet er sehr erfolgreich radikal-völkisch-antisemitische Propaganda. Die 11. der Lebensregeln für seine Mitglieder lautet:
Soweit es deine Lage gestattet, bekämpfe das Judentum auch öffentlich und lasse keine Gelegenheit vorübergehen, Volksgenossen über seine Schädlichkeit im völkischen Leben aufzuklären.
Alle Lebensbereiche sind den antisemitischen Maximen des Bundes unterzuordnen. Vor allem bei den jüngeren Angehörigen der Frontgeneration des Ersten Weltkriegs kommt der Schutz- und Trutzbund gut an. Demokratische und linke Politiker werden als verjudet bezeichnet und gegen sie wird hemmungslos gehetzt. Sowohl die Mörder von Matthias Erzberger 1921 als auch die Rathenau-Mörder 1922 sind Mitglieder des Deutsch-Völkischen Schutz- und Trutzbundes. Nach dem Mord an Walter Rathenau im Juni 1922 wird die Vereinigung durch das Republikschutzgesetz in weiten Teilen des Deutschen Reiches verboten, nicht aber in Bayern und Württemberg. Im fränkischen Coburg findet im Oktober 1922 ein weiterer Deutscher Tag statt, dieses Mal unter Beteiligung der Nationalsozialisten. Die nationalistische Coburger Zeitung berichtet:
Besonders die Ansprachen Adolf Hitlers von der nationalsozialistischen Deutschen Arbeiterpartei München lösten helle Begeisterung und stürmischen Beifall aus. Die Rückfahrt der süddeutschen Teilnehmer an der Tagung erfolgte gestern abends nach 10 Uhr mittels Extrazug. In strammem Schritt ging es unter den Marschklängen der Musikkapelle, begleitet von einer vielköpfigen Menge Publikum zum Bahnhof, wo selbst noch begeisterte Heilrufe den sich verabschiedenden Gästen nachklangen.
Ein massiver Polizeieinsatz gegen linke Proteste hat in der mehrheitlich sozialdemokratischen Stadt Coburg dazu beigetragen, dass der Deutsche Tag ein solcher Erfolg werden konnte. Viele Völkische suchen in der Folgezeit ihre neue politische Heimat bei den Nationalsozialisten, deren Aufmarsch in Coburg sie beeindruckt hat. Unter ihnen auch der einflussreiche Hauptgeschäftsführer des Schutz- und Trutzbundes, Alfred Roth. Er lässt sich 1924 für die Deutschnationale Volkspartei in den Reichstag wählen, wechselt aber 1932 zur NSDAP. Auch andere, später führende Nationalsozialisten wie Julius Streicher oder Werner Best sind zunächst Mitglieder im Deutsch-Völkischen Schutz- und Trutzbund, der allerdings ab 1924, nicht zuletzt infolge des Verbots, in der Bedeutungslosigkeit versinkt, während die NSDAP um die Führung im völkischen Lager kämpft.
Politiker leben gefährlich. Das ist spätestens seit der Ermordung des Kasseler CDU-Politikers Walter Lübcke wieder ins Bewusstsein gerückt. Jüngsten Studien zufolge haben viele Politiker auf kommunaler und Landesebene die Erfahrung gemacht, bedroht oder angegriffen zu werden. In der Weimarer Republik herrschte ein noch viel härteres Klima der Gewalt, in dem auch Spitzenpolitiker tödlichen Gefahren ausgesetzt waren. Trotzdem, trotz der Ermordung von Matthias Erzberger 1921, wagte es einer der führenden Köpfe der Republik 1922, in die Politik einzusteigen, der Industrielle Walter Rathenau. Er gehörte zu den besonders gefährdeten Politikern.
Das WTB meldet: Der Reichspräsident hat Herrn Dr. Walter Rathenau zum Reichsminister des Äußern ernannt. Die Erwägung, von der sich der Reichskanzler dabei offenbar leiten ließ, war, dass der Mann, der in inoffizieller Eigenschaft jene Fäden angeknüpft hat, die über London und Paris nach Cannes führten, an leitender und verantwortlicher Stelle den von ihm mit angebahnten Kurs der auswärtigen Politik des Deutschen Reiches fortführen solle und am geeignetsten sei, die Vorbereitungen für die Konferenz von Genua zu treffen.
Das meldet die Vossische Zeitung am 1. Februar 1922. Mehrere Monate lang hat Reichskanzler Josef Wirth neben dem Reichskanzleramt auch das Auswärtige Amt in Personalunion geleitet, eine Notlösung. Nun steht in Genua die erste große Wirtschafts- und Finanzkonferenz nach dem Ersten Weltkrieg an. Deutschland ist mit den Reparationszahlungen überfordert und benötigt Erleichterungen. Deshalb braucht die Regierung einen fähigen Außenminister, der die Interessen seines Landes vertreten kann. Zwischen Reichskanzler Wirth von der Zentrumspartei und Rathenau von der liberalen Deutschen Demokratischen Partei gibt es ein ausgeprägtes Vertrauensverhältnis. Rathenau ist einer der führenden Industriellen in Deutschland, zugleich ein Intellektueller von Format. Warum er auch die Qualifikation zum Außenminister hat, begründet die Berliner Volkszeitung am 1. Februar 1922 so:
Der Hauptteil der künftigen Außenpolitik ist Reparationspolitik. Darum war Rathenau der gegebene Mann für das Auswärtige Amt. Dass er auch für die wichtigen Fragen des Ostens einen sicheren und dabei doch realpolitischen Blick hat, hat er wiederholt bewiesen.
Die Volkszeitung weist aber auch darauf hin, dass der politische Neueinsteiger in seiner Behörde, im Auswärtigen Amt, einiges zu tun habe. Dort herrsche noch der Geist des Kaiserreichs. Dennoch fällt die Einschätzung der Zeitung fast euphorisch aus.
Dass aber das Schlimmste überwunden zu sein scheint, dass Deutschland hoffen darf, am Abgrund vorbei und wieder aufwärts zu kommen, das wird der Sinn der Rathenauschen Politik sein. Und vielleicht erst spätere Generationen werden diese politische Leistung und das persönliche Verdienst Rathenaus daran richtig einzuschätzen wissen.
Proteste kommen von der liberal-konservativen Deutschen Volkspartei, die sich innerhalb der Regierungskoalition ein Mitspracherecht bei den anstehenden Personalentscheidungen ausbedungen hat und die sich jetzt übergangen fühlt. Strikte Ablehnung erfährt Rathenau von ganz rechts. So schreibt die konservative Kreuzzeitung am 1. Februar 1922:
Dr. Rathenau hat im Laufe der Zeit die Farbe gewechselt wie ein Chamäleon. Als das Londoner Ultimatum überreicht wurde, stand Dr. Rathenau in der Reihe derer, die es als unerfüllbar bezeichneten. Schnell hat er seine Meinung gewechselt und kann heute als ausgesprochener Vertreter der Wirth'schen Erfüllungspolitik gelten, die an praktischen Beispielen die Unmöglichkeit dieser Politik dem deutschen Volke und dem Feindbunde vor Augen führen will. In seiner selbstgefälligen Art und Weise hat Dr. Rathenau es verstanden, seine angeblichen Erfolge in London, Paris und Cannes in das rechte Licht zu setzen und sich so für den Posten des Außenministers zu qualifizieren.
Während diese deutsch-nationale Ablehnung Rathenaus noch politisch begründet ist, kommen aus dem rechtsradikalen Milieu Reaktionen, bei denen etwas ganz anderes eine Rolle spielt. In einem Brief an den Reichskanzler bezeichnet der Deutsch-Völkische Schutz- und Trutzbund Württemberg am 15. Februar 1922 die Berufung Rathenaus als Provokation und führt aus:
Dr. Rathenau kann schon deshalb nicht die Belange des deutschen Volkes vertreten, weil er ja gar kein Deutscher, sondern ein Jude ist. Wir fordern daher den sofortigen Rücktritt Dr. Rathenaus und die Berufung eines deutschblütigen Mannes auf diesen Posten.
Aus Sicht der Antisemiten ist Rathenaus Herkunft entscheidend. Sie disqualifiziere ihn für das Amt des Außenministers. Im völkischen Spektrum geht es nicht um politische Differenzen. Hier wird Todfeindschaft erkennbar.
Im August 1921 die Ermordung von Matthias Erzberger. Im Juni 1922 die Ermordung des Außenministers Walter Rathenau. Professor Martin Sabro im Leibniz-Zentrum für zeithistorische Forschung in Potsdam. Herr Sabro, war der deutsche Staat in der Weimarer Republik einfach zu schwach, um sich gegen die mörderische Gewalt seiner Gegner von rechts, die es ja überwiegend gewesen sind, erfolgreich zu wehren?
Wenn wir von 1933 zurückblicken, muss man die Frage eindeutig bejahen. In den letzten Jahren hat die Forschung aber herausgearbeitet, dass die Republik nicht nur passiv zerfiel, sondern aktiv ja zerstört wurde, schon seit den frühen 20er Jahren, und dass man die Schwäche der Republik nicht überzeichnen sollte. Sie wehrte sich 1922 nach den Anschlägen auf den früheren Ministerpräsidenten Philipp Scheidemann und nach der Ermordung des deutschen Reichsaußenministers Walter Rathenau am 24. Juli 1922 entschieden, mit Hilfe von Republikschutzverordnungen, einem Republikschutzgesetz und dem Verbot der stärksten Hetzgruppierung überhaupt in deutschen Landen, nämlich dem Deutsch-Völkischen Schutz- und Trutzbund. Und diese Maßnahmen griffen auch. Die Ordnungszelle Bayern zum Beispiel wurde bereits 1921 faktisch ausgehoben, in deren Zwielicht oder Halbdunkel die Erzberger Mörder entkommen waren, mit der Hilfe der bayerischen Polizei und des Polizeipräsidenten Ernst Pöhner. Dass die Republik hier sich am Ende so schwach zeigte, lag an verschiedenen Faktoren. Stärker aber für die Schwäche der Republik ist in diesem Fall ein seltsames Zusammenspiel zwischen Staat und Staatsgegnern. Denn die Attentäter der Jahre 1921-22 pochten in den gegen sie geführten Prozessen mit Erfolg darauf, dass sie eigentlich Teil des Staates seien und dass die Aussagen, die sie zu machen hätten, dem Staatswohl nützlich oder schädlich sein könnten. Und deswegen verlangten die Angeklagten und die Beschuldigten, dass man die Öffentlichkeit ausschlösse, wenn sie über ihre eigenen Kontakte zur Reichswehr sprechen. Tatsächlich bewegte sich die Organisation Konsul im Rahmen einer lizenzierten Illegalität, wie das Gotthard Jasper einmal genannt hatte. Sie waren Teil der sogenannten Abwehr, die verboten war nach Versailler Vertrag. Sie waren Teil der Schwarzen Reichswehr. Sie arbeiteten mit umfangreichen Waffenschiebungen. Und Erhard und seine Leute hatten noch ein kleines Extraprogramm, um die Reichswehr für den nächsten Putsch auf ihre Seite zu ziehen. Indem sie nämlich mit Hilfe von Attentaten gegen führende Persönlichkeiten, Erzberger, Scheidemann, Rathenau, gedacht war an Reichskanzler Wirth, an Reichspräsident Ebert, an den sächsischen Innenminister Richard Lipinski. Mit dieser Attentatsserie wollte man das Land so destabilisieren, dass von links ein Schlag erfolgen würde, ein Aufstand, den man dann mit Hilfe der Reichswehr, aber zusammen mit der Brigade Erhard, die ja der andere Name der Organisation Konsul war, niederschlagen würde, um dann gleich die Reichsregierung abzusetzen. Dies scheiterte aufgrund des Umstandes erstens, dass ein Aufstand nicht ausbrach, obwohl die Arbeiterparteien zu einer Einheitsfront fanden, im Angesicht des Rathenau-Mordes und die Millionen Protestbekundungen im ganzen Land tatsächlich an den Rand des Bürgerkriegs grenzten, aber nicht darüber hinaus. Und weil sich die Situation insgesamt weiter beruhigte und weil dieses Netzwerk erfolgreich zerschlagen wurde. Insoweit ist der Staat nicht schwach gewesen in dieser Zeit. Er konnte aber am Ende auch nicht stärker sein als eine Gesellschaft, die der Demokratie, den demokratischen Gedanken nicht so gefestigt folgte, wie wir das heute haben.
Das heißt aber, es gab eine Kumpanei zwischen Teilen des Staatsapparates, beziehungsweise wenn man die Justiz da hinzuzählt, und der rechtsradikalen Opposition, die im Untergrund wirkte.
Ja, Zumal, und damit kommen wir auch auf einen Unterschied zur Gegenwart, die Attentäter keine Desperados waren, keine Outlaws. Und sie griffen auch nicht Randgruppen an, wie sie selbst eine Randgruppe waren, sondern es waren, wie Ernst von Salomon später sagen würde, Söhne fundiertesten Bürgertums, die sich später übrigens im Wesentlichen auch nicht der Hitlerbewegung anschlossen, sondern in ihrem elitären Sonderstatus verharrten, was dazu führte, dass sie nach 1945 sich leichter integrieren ließen als etwa die eigentlichen Nazis, zum CSU-Mitgründer wurden, zum Erfolgsschriftsteller wurden, zum Gründer eines großen Nachrichtendienstes wurden. Das hängt damit zusammen, dass diese Menschen ihre kalkulierte Gewalt, ihre mörderische Gewalt als Opfer am Staat verstanden hatten und meinten, dass nicht zuletzt ihre Organisation ja auch vom Auswärtigen Amt mitfinanziert worden war, allerdings für Einsätze in Oberschlesien. Und mit Hilfe dieses Geldes wurden dann auch die Attentate mit vorbereitet und all diese geheimdienstlichen Operationen unternommen, über die man dann vor Gericht nicht sprechen wollte.
Gibt es etwas, wo man als Historiker auf die Geschichte Weimar schaut und in der gegenwärtigen Entwicklung sich Sorgen macht?
Ja, nun ist die Aufgabe von Historikern fast immer, die Grenzen der Analogien und Parallelen zu sehen, weil die Geschichte sich eben nicht wiederholt. Wir sehen aber wohl, dass es eine Kontinuität rechtsterroristischer Gewalt und Anschläge gibt, die von der Weimarer Republik über den staatsgewordenen Terror der NS-Zeit bis in die Zeit nach 45 und bis heute reicht. Das beginnt mit dem Wehrwolf, das geht weiter mit den Wehrsportverbänden, den Wehrsportgruppen, dem Bund Viking und dergleichen, das Dutschke-Attentat, das von einem Rechtsradikalen verübt wurde, und dann die Kette grausamer Ereignisse vom Oktoberfest-Attentat angefangen über die Vorgänge in Halle, in Hanau und dann eben bis hin zum Lübcke-Mord. Das ist eine Kontinuität rechtsradikaler Gewalt, die äußerlich durchaus zeigt, wie gefährlich Verschwörungsmythen, Verschwörungslegenden sind. Und der zweite Blick ist aber der auf die Unterschiede. Und das entscheidende Moment ist, dass wir in einer Institutionenordnung leben, die diese Kumpanei nicht mehr kennt. Und wir leben in einer Gesellschaft, die die Gewalt von rechts mehrheitlich verabscheut und zu exkludieren versucht, nicht zu inkludieren versucht, wie wir das in der Weimarer Gesellschaft sehen.